Liebe Gemeinde, auch von meiner Seite aus, schön wieder bei euch zu sein. Ja, steigen wir gleich ein mit dem Thema Glaube in Krisenzeiten, Psalm 6. Ich fange mal so an, der vielleicht bekannte katholische Religionsphilosoph Romano Guardini setzte sich in seinen Studien mit der Bedeutung der verschiedenen Lebensphasen und ihren jeweiligen Herausforderungen auseinander. Und die Ergebnisse seiner Forschungen fasste er unter dem Titel »Die Lebensalter« zusammen. Seiner Meinung nach gliedert sich das Leben des Menschen in folgende Phasen. Das Kind, der junge Mensch, der mündige Mensch, der ernüchterte Mensch, der reife Mensch, der alte Mensch und der senile Mensch. Jeder dieser Abschnitte hat seine eigene Bedeutung und kann nicht einfach übersprungen werden. Und es gilt, sich den jeweiligen Lebensphasen zu stellen und sich darin zu bewähren. Ein 20-Jähriger wird nicht die Reife eines 50-Jährigen haben, genauso wie der 70-Jährige nicht die Abenteuerlust und den Wagemut eines 20-Jährigen aufbringen wird. Es liegt an uns, die jeweilige Phase unseres Lebens zu erkennen, anzuerkennen und zu bewältigen. Und erst dann werden wir fähig sein, einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung zu bewältigen. Und wir können nicht damit rechnen, automatisch, nur weil wir Eltern werden, auch einfach von einer Stufe des Lebens in die andere vorzudringen. Interessant ist, dass Guardini darauf hinweist, dass jede neue Entwicklungsstufe durch eine Krise eingeläutet wird. Immer dann, wenn wir also einen gewissen Lebensabschnitt durchlebt haben, kommt es zu einer kleineren oder größeren Krise, die wir zu bewältigen haben. Erst dann können wir weitergehen und damit wachsen und reifen. Es gibt keine Abkürzungen, keine Schleichwege, auch wenn wir uns manche Hürden des Alltags gerne ersparen würden. Versuchen wir das zu übertragen auf dieses Thema Glaube in Krisenzeiten. Das deutet schon an, auch ein Leben im Glauben ist nicht frei von Krisen. Und wenn wir in den Psalm 6 schauen, dann werden wir das sehr, sehr schnell feststellen, dass David, der Verfasser, sich hier in einer gewaltigen Lebens- und Glaubenskrise befindet. Ich lese den Psalm 6. Psalm 6, dem Chorleiter mit Saitenspiel auf der achtseitigen, ein Psalm von David. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod ruft man dich nicht an. Im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von mir alle ihr Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Herr, nun segne du Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, wenn wir das versuchen zu verbinden, Guardini, seine Einteilung der Lebensalter, dann trifft das Problem der geistlichen Krise oder der Flaute im Glaubensleben am häufigsten auf im Lebensabschnitt des ernüchterten Menschen. Und seltsamerweise wird dieser Lebensabschnitt in der christlichen Verkündigung oft wenig beachtet. Wir hören ja sehr viel darüber, wie man zum Glauben kommt. Die Verkündigung an junge Menschen, der wird große Aufmerksamkeit geschenkt. Und es wird oft und auch schnell zu einer Entscheidung für Jesus aufgerufen. Aber was ist mit dem mittleren Lebensalter? Ist es nicht dort, wo der christliche Glaube sich am meisten beweisen muss? Wo er in der größten Anfechtung steht? Wenn wir den biblischen Schriften aufmerksam folgen und die Biografien bekannter Personen der Kirchengeschichte lesen, dann können wir feststellen, dass in diesem mittleren Lebensabschnitt die schwierigste Phase im Leben ist. Ernüchtert. Ja, man hat vieles schon gesehen und erlebt, auch im Glaubensleben. Aber man hat auch die Schwächen gesehen, hat hinter den Vorhang geblickt, jeder Gemeinde, und weiß, ja, da gibt es Abgründe, da gibt es Schwächen, da ist auch Ernüchterung da. David ist hier nicht mehr der junge Mann, der von Erfolg zu Erfolg eilt und seine Berufung durch Gott zum König Israels felsenfest bekennt. Ein Schatten ist auf sein Leben gefallen. Und wir wissen nicht, warum das so ist. Die Kirchenväter haben diesen Psalm in den ersten der 7 Bußpsalmen eingeordnet, die David verfasste, als er den Ehebruch mit Bathseba beging. Die jüdische Auslegung sieht dafür keinen direkten Beleg im Text und lässt offen, warum David hier in einer massiven Krise steckt. Vielleicht ist es aber auch nicht so entscheidend, was die Krise ausgelöst hat, sondern wie David damit umgeht. Und ich denke, da können wir als Christen einige Ratschläge für uns ableiten. Ich habe dazu mal 4 Punkte herausgegriffen. Das erste: Lass dich erziehen. Wir müssen uns wohl von der Vorstellung verabschieden, ein Leben mit Jesus bedeute ein sorgloses, schmerzfreies Leben. Wir meinen manchmal, wenn wir uns zum Glauben entschlossen haben, dann hätte Gott als guter Fahrdienstleiter dafür zu sorgen, dass es mit unserem Leben so ungestört von Stufe zu Stufe einfach weitergeht. Aber Gott verpflichtet sich nirgendwo, unsere Wünsche oder unsere Launen zu befriedigen. Und er wird nicht in jedem Fall den gegenwärtigen Schmerz vermeiden, wenn dieser der zukünftigen, ewigen Herrlichkeit dient. Und wir leben in einem sehr sicherheitsbewussten Zeitalter. Wir merken, die Welt wird immer unsicherer und dann versuchen wir uns abzusichern, gegen alle Eventualitäten zu schützen. Ja, das sind gute Dinge, aber sie bewirken auch, den Himmel weniger attraktiv zu machen. Und sie erlauben uns, dass das Materielle Vorrang vor dem Geistlichen gewinnt. Und um dieser gefährlichen Tendenz für Christen entgegenzuwirken, da stört Gott immer und immer wieder den geraden Fluss unseres Lebens. Weil er darum besorgt ist, dass wir das Beste nicht verpassen sollen. Er will, dass wir in das Himmelreich kommen. Und das Evangelium weist ja auch weit über dieses Menschenleben hinaus. In 1. Korinther 15, Vers 19 schreibt Paulus: Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Das heißt, wenn Gott mit seinen Kindern erzieherisch umgeht, dann hat das einen Zweck. Deswegen habe ich auch darauf bestanden, das 12. Kapitel vom Hebräerbrief zu lesen, nicht das 13., weil da beschreibt der Verfasser hier, wie Gott mit uns umgeht, dass er uns züchtigt. Und der Sinn dieser Züchtigung ist, uns zu erziehen. Er bringt dieses Beispiel, er sagt, ja, wie war es denn mit euren Vätern? Könnt ihr die Mütter genauso dazu nehmen? Ja, das haben sie doch gemacht, aber doch nicht mit dem Sinn, naja, es war fehlerhaft, natürlich. Aber es ist nicht aus dem Sinn heraus, uns zu zerstören. Wie viel mehr ist das mit dem liebenden Vater? Aber das müssen wir uns klar machen. Wenn wir in die Nachfolge gehen, dann werden wir gezüchtigt. Und wir müssen uns auch erziehen lassen. Manchmal züchtigt uns Gott, um uns von unserem Ungehorsam zu heilen. Ja, das war bei David öfters mal der Fall. Aber manches Mal ist auch nicht klar, dass David hier etwas Bestimmtes gemacht hat, was jetzt nach menschlichem Ermessen eine Züchtigung verdient hätte. Aber er wird gezüchtigt. Und er versteht es auch nicht so ganz in diesem Moment. Es ist dann meistens so, dass Gott David auf etwas vorbereitet, was vor ihm liegt. So ein bisschen wie ein intensives Training vor einem großen Spiel. Ja, er muss vorbereitet werden durch diese Züchtigung, weil da kommt etwas, was ihn extrem stark herausfordert. Und da muss er geistlich klar sein. Ja, das ist also wichtig, uns dessen immer wieder klar zu machen, wir müssen uns erziehen lassen und wir werden auch erzogen, wir werden gezüchtigt. Das ist ganz schön hart in dieser Situation hier. David dachte, Gott sei zornig auf ihn, aber das musste nicht unbedingt so sein. Eindrücklich beschreibt er, wie nicht nur sein Körper leidet, sondern vor allem seine Seele. Dreimal gebraucht er das hebräische Wort Baal, das kraftlos, schwach, beunruhigt, angsterfüllt bedeutet. Ein Gläubiger. Die Übersetzer der Septuaginta des griechischen Alten Testamentes gebrauchen sogar das Wort Tarasso. Das ist das Wort, das Jesus in Johannes 12, Vers 27 verwendet. Da sagt Jesus, jetzt ist meine Seele bestürzt. Das empfand David. Bestürzt die Seele, angsterfüllt, beunruhigt, alles, was da mit hineinkommt. Und er schreit richtig diese Frage heraus, bis wann, bis wann? Ja, oder wie lange? Wie lange soll das noch so gehen? Und sie wird in den Psalmen mehrmals gestellt. Im Endeffekt ist auch der neutestamentliche Ruf Maranatha. Komm, Herr Jesus, komm doch bitte bald. Der berechtigte Aufschrei, Gott möge doch bei all dem Chaos in der Welt und in unseren eigenen Herzen, bei all dem Blutvergießen und Hochmut des Menschen, Gott möge doch schnell seine Königsherrschaft aufrichten. Ja, die Sorge um seinen eigenen Zustand, den seines Volkes und der ganzen Schöpfung, das bringt David an den Rand seiner Kräfte. Es bringt ihn um seinen Schlaf, schreibt er hier, und lässt ihn bittere Tränen vergießen. Wir wissen ja, wie wichtig Schlaf für die Heilung ist. Und so verschlechterte sich Davids Zustand natürlich auch durch den Schlafmangel. Die Stumpfheit seiner Augen, beschreibt er hier, macht seine geschwächte Kondition offenbar. ja, im mittleren Lebensalter, aber er fühlt sich wie ein alter Mann. Manchmal können ja Ärzte, das ist ganz interessant, schon mit so einem bloßen Blick in die Augen eines Patienten sehen, da stimmt gerade etwas nicht. Ja, und so ist das mit David auch. Unsere Augen, die drücken eine Menge auch aus. Ja, und für David ist es hier von Gram geschwächt, ist mein Auge gealtert. Ja, also ungeschminkt, so wie das typisch ist für die Psalmen, beschreibt hier David Erfahrungen der, ja, was ist es? Gottesferne? Was ist es? Christen sind oft sehr schnell damit zu sagen, dass uns Leid und Krankheit Gott näher bringen. Das kann so sein, ist aber bestimmt nicht immer der Fall. Ja, da gibt es Situationen, da fühlen wir uns Gott nicht so nahe. Das ist dann einfach nicht so. Ja, deswegen müssen wir da auch vorsichtig sein, zu sehen, wenn wir andere Menschen betrachten, wenn sie in Not und in Leid sind, dass wir da immer auch gleich so den passenden Ratschlag, wie aus der Pistole geschossen, ein frommes Wort bereit haben. Da muss man auch vorsichtig sein. Wir wissen nicht genau, wie Gott im Moment mit diesem Menschen umgeht, was sein Hintergrund ist, was die Glaubensgeschichte ist, wie es da aussieht und was Gott auch bezwecken will in dieser Situation. Das können wir nicht einfach so zack aus der Sekunde heraus beurteilen. Ja, also David steht hier selbst vor Rätseln. Wenn es ihm so ging, können wir annehmen, dass es auch mit uns in unserem Leben ab und zu solche Situationen gibt. Ja, 8-mal spricht David in diesem Psalm Gott mit dem geheimnisvollen Tetragramm an. Ja, in Hebräisch stehen da ja nur diese 4 Buchstaben, J, H, W, H. Das kann man ja eigentlich gar nicht übersetzen. Wird ja von den Juden eigentlich auch nur umschrieben. Und das ist ja ein geheimnisvoller Name. Ihr wisst das, eine Übersetzung, ich bin, der ich bin, aber auch das ist irgendwie so ein bisschen hingebogen von dieser hebräischen Zeitform her. Naja, er beinhaltet natürlich Kontinuität. Ja, Gott ist der, der er ist und der immer da war und immer da sein wird. Aber dieser Name beinhaltet auch, dass Gott sich uns tatsächlich immer wieder entzieht. Und sich nicht von uns vereinnahmen lässt. Er ist eben der, der er ist. Und nicht, er ist nicht wie wir. Das heißt, es gibt einfach Dinge an ihm, die sind geheimnisvoll. Und es gibt auch Lebensführungen, die sind schwer zu begreifen. Ja, und ich denke, es gehört zur gesunden Lehre, das nicht zu verschweigen. Auch oft die Schwere des Daseins als Christen. Das bleibt uns nicht erspart. Ja, also, das ist ein erster ganz wichtiger Ratschlag, der sich hier ergibt. Lass dich erziehen, ja, in dieser Züchtigung Gottes. Es mag sein, dass du nicht immer verstehen wirst, was da vor sich geht. Und es ist auch nicht immer in Zusammenhang mit deiner Schuld oder was. Das kann sein, das muss aber nicht. Ja, das zweite, prüfe dich selbst. In der Bibel ist es genauso wie in unserem Leben, in unserem Glaubensleben, in unserem Berufsleben, in unseren Beziehungen von Mensch zu Mensch. Da stehen die Niederlagen und die Siege oft ganz dicht nebeneinander. Und ja, das ist eine Tatsache, aber wir sollen uns nicht damit abfinden, sondern wir sollen daraus lernen. Viele Psalmen sind ja ein Geschenk Gottes an sein Volk, um uns zu stärken für stürmische Zeiten. Aber wir werden in ihnen auch immer wieder ganz schön darauf hingewiesen, prüfe dich selbst, ja, prüfe dich, bist du da noch auf dem Weg? Das deutet ja schon an, dass es nicht so einfach ist. Wenn es alles so einfach wäre, dann gäbe es nicht die Ermahnung, prüfe dich, prüfe dich. Ja, und tatsächlich müssen wir in dieses, naja, ich würde es mal sagen, mit dieses Ringen mit Gott, in dieses Ringen mit Gott, da kommen wir nicht raus. Und das müssen wir machen, um uns zu prüfen. Das heißt, wenn es Probleme in unserer Familie, Ehe, Beruf, wo auch immer gibt, dann können wir das auch nicht überspielen mal mit so einem flotten, frommen Spruch. Ja, wir müssen tatsächlich ringen mit Gott, um den Zugang zu finden zu dieser Situation und dann zu den Menschen, die uns da anbefohlen sind. Und zu jedem Glaubensleben gehört dieses Ringen mit Gott dazu, dieses Prüfen der Situation, des Abwägens. Ja, leider wird oft viel zu viel geschwätzt, viel zu wenig mit Gott gerungen und überlegt. Ja, Niederlagen und Krisen, die wir erfahren im Leben, die sind nicht einfach wegdiskutierbar. Die sind da ernsthaft zu durchdenken und haben ihren Sinn. Ja, das wussten die biblischen Verfasser. Blicken wir auf Paulus. In seinem Leben, da gab es nicht nur die aufsteigenden Linien, da gab es Durchbrüche bis zum Nichts. Ja, der 2. Korintherbrief, der beschreibt das sehr eindrücklich. In der Kirchengeschichte, die Reformation, das ist auch natürlich ein geistlicher Durchbruch gewesen, aber es wird ja oft vergessen, dass dieser Anfang zunächst erbärmlich war. Jahrelang ging es dort drunter und drüber. Ja, mit einer Zeit der großen Niedrigkeit fing die Reformation an. Viele Menschen, die aus den Klöstern kamen, die standen vor dem Nichts. Also Christen machen in ihrem Leben immer mal wieder diesen Nullpunkt durch. Der Punkt, an dem Gott sagt, halt, stopp, so kommst du nicht ans Ziel, der Zug fährt weiter, aber erst einmal ohne dich. Aussteigen. So entsteht ein Nullpunkt. Und Gott gebraucht diese Nullpunkte, diese Niederlagen, um uns wieder auf Kurs zu bringen. Also prüfe dich selbst, wo du da stehst, wie es aussieht in deinem Leben. Diese Krisen haben ihren Sinn. Das soll nicht einfach überspielt werden. Ja, ringe mit Gott. Prüfe dich da selbst. Und vielleicht gerade am Scheitern, ja, sollen wir da leben und glauben lernen. Aber sei auch getrost, das sagt das 12. Kapitel sehr deutlich vom Hebräerbrief, es steckt ja eine gute Absicht dahinter. Ja, der 3. Ratschlag, sei nüchtern in Bezug auf deinen Widersacher. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter, ruft David in Vers 9 aus. Und in dem Psalmen, da hören wir öfters solche Formulierungen. Und tatsächlich gab es im Leben von David wirkliche leibhaftige Widersacher. Aber in dem Psalmen steckt da auch eine geistige Tiefe dahinter, dass wir davon ausgehen können, dass es Auseinandersetzungen in der geistlichen Welt sind, die sich da abspielen. Und das Neue Testament führt das ja dann sehr deutlich aus im Epheserbrief Kapitel 6. Wir schreiben, wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese geistlichen Mächte, die da dahinter stehen. Und so ist das auch mit David. Und wir müssen, glaube ich, diese Wahrheit immer wieder hören, da so ein Stück weit eine Nüchternheit uns bewahren, um zu sagen, ja, es liegen einfach viele Gründe für die Probleme in der Welt und für die Schwierigkeiten auch in unserem Glaubensleben, diese geistlichen Kämpfe. Ja, da werden wir attackiert. Ohne Zweifel liegt das in der Existenz begründet. Und da haben wir natürlich nicht diesen Zugriff wie Gott selbst. Ja, wir merken das an ein oder anderen Stellen, ob das mal körperlich oder seelisch sein kann oder was auch immer, was für Situationen da passieren. Wir haben nicht den Überblick, wir müssen einfach nüchtern sein und damit rechnen, dass das immer und immer wieder der Fall ist, bis ganz zum Schluss. Und diese Nüchternheit, die kann uns, denke ich, helfen, auch immer mal wieder so mit Situationen klarzukommen. Ja, zu sagen, da darf ich jetzt nicht locker lassen, da steckt was anderes dahinter. Ja, was ich im Grunde genommen nur geistlich angehen kann. Ich darf allerdings auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, das gibt es auch wieder bei Christen, die natürlich hinter jeder Ecke und hinter jedem Problem den Teufel sehen. Ja, letztendlich natürlich als Gesamtbild, aber damit können wir es uns auch einfach machen und unsere Probleme sozusagen dahin abschieben und sie einfach nicht angehen. Von daher ist die Bibel natürlich immer das Maß aller Dinge und ich denke, sie ist da sehr ausgewogen an dieser Stelle. Ja, dass sie ganz klar sagt, Mensch, sei dir dessen bewusst, du wirst da angegriffen, aber sei nüchtern. Ja, sei dir auch klar, der Teufel spielt ja eigentlich sein Endspiel. Ja, seine Zukunft ist glasklar und Christus hat ihn auch entmachtet, diese geistlichen Mächte am Kreuz, dass uns die Sünde nicht mehr verklagen kann. Das tut sie natürlich immer wieder, Widersacher versucht es, aber der Hauptkampf ist ja geschlagen. Deswegen gehört da auch eine gute Portion Nüchternheit auch dazu, nicht überall den Teufel jetzt zu stark zu malen, ja, sondern einfach eine Ausgewogenheit. Der in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist, heißt es im ersten Johannesbrief. Also das ist doch sehr, sehr klar. David bestätigt auch diese Wahrheit am Ende, da sagt er in Vers 11, beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Ja, das bekennt er hier schon im Vorgriff darauf. Und das wird ja auch so sein. Ja, letztlich hat uns das Gott zugesagt. Er hat angefangen, das gute Werk in uns und er vollbringt es auch. Und diese ganzen gottfeindlichen Mächte, die werden alle entwaffnet werden. Wir müssen also nicht in dieser Angst leben, ja, die den Teufel immer größer malt. Ja, also Gott steht im Zentrum und die Schafe brauchen den Wolf nicht zu fürchten, sie müssen sich nur dicht an den Hirten halten. Ja, das ist der dritte Ratschlag, sei nüchtern in Bezug auf den Widersacher. Und der vierte und letzte, setze deine Hoffnung auf die Gnade. Alle Ermutigungen und Ratschläge, die Gott uns in seinem Wort hier gibt, alle Selbstprüfungen, alles Ringen mit Gott, wäre wahrscheinlich letzten Endes nicht so wirkungsvoll, wenn durch diese Krisen und die Niederlagen nicht erkannt wird, das ganze Christenleben ist von Anfang bis zum Ende Gnade. Ja, das Evangelium beruht nicht auf unseren Leistungen, sondern auf dem Ratschluss Gottes. Es war vor der Zeit der Welt geplant und beschlossen. Wir dürfen nicht denken, dass Gott einst ein strenger Gesetzesgott war und erst durch das Leben und den Tod Jesu zum Gott der Liebe und Versöhnung geworden ist. Nein, von allem Anfang an hat Gott in seiner Liebe den Menschen gesucht und ihm seine Gnade und Versöhnung angeboten. Und das ist der eigentliche Kern, die Liebe Gottes. Das ist seine ewige Natur. Und das weiß David. Deswegen bittet er bereits in Vers 3, sei mir gnädig, Herr, sei mir gnädig. Und ich bin der Meinung, in dieser Bitte liegt letztendlich der Grund auch für den Weg aus seiner Krise. Ja, am Ende des Psalms bekennt er, der Herr hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt der Herr an. Und das ist eine ganz besondere Gnade, wenn wir in Krisenzeiten diese Gewissheit im Herzen haben, dass es die Gnade ist, die uns trägt. Und das macht uns auch demütig gegenüber anderen Menschen, die in Notsituationen sind. Ja, da wird uns was ganz Besonderes zuteil. Und das verändert auch wieder unser Herz, gibt uns wieder Mut und Kraft, um weiterzugehen und diese geistliche Depression, die ja immer wieder kommt im Leben, die löst sich dann wieder auf. Also die Gnade, das ist das, auf das wir unsere Hoffnung setzen sollen. Christus hat einen Bund mit uns geschlossen. Er ist für uns verantwortlich. Er ist bei uns. Das Leiden, ja, das ist eine notwendige Erfahrung, aber es ist nicht die Grundregel. Ja, unser Weg ist letztlich kein Weg der Niedrigkeit ohne Verheißung, sondern ein Weg unter diesem Segen Gottes und der Gnade Gottes. Das erfährt David hier und damit schließt sich dieser Kreis. Ja, durch diese schwere Krise und durch Anfechtungen und Nöte kommt er letztlich wieder zu dieser Gewissheit, die er ja eigentlich schon immer hatte und die jetzt nochmal so ganz stark geworden ist. Und wir wissen es, vor David lagen noch einige Herausforderungen. Ja, er ist in diesem mittleren Lebensalter und da lag einiges noch vor ihm. Gott war noch lange nicht fertig mit ihm. Im positiven Sinn. Ja, diese Gnade und diese Liebe Gottes, die David hier gemacht hat, diese Gewissheit, die schenke uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.